ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener, ich grüße Sie. Ich habe Neuigkeiten vom angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. 16 Standorte sollten eigentlich geschlossen werden, jetzt nur noch 10. Zu den Geretteten gehört das Haus in der Altstadt von Spandau. Das wird zwar kleiner, es bleibt aber erhalten. Darauf hat sich der Warenhauskonzern mit dem Vermieter geeinigt. In die Immobilie soll ein weiterer Mieter einziehen. RBB24-Reporter Sebastian Schöbel hat die Details dazu.
Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus bringt es klar auf den Punkt.
Es war ausschließlich eine Frage des Mietzinses, aber über den sprechen wir nicht.
Nur, dass sie niedriger wird, die Miete für die Galeria Karstadt Kaufhof Warenhäuser, das bestreitet niemand. Für insgesamt 6 Filialen kann es nun doch weitergehen. Neben Berlin-Spandau auch in Köln Breite Straße, Mainz, Mannheim, Oldenburg und Würzburg. Hier hatten rund 500 Mitarbeitende wochenlang zittern müssen. Überglücklich sei sie, sagt die Leiterin der Filiale in Spandau, Maren Kretschmer.
Das sind so viele Emotionen, die gerade in mir sind. Vor 42 Tagen musste ich meinem Team sagen, dass diese Filiale nicht weiter bestehen wird. Wir hatten wenig Hoffnung. Von daher bin ich und mein Team total glücklich, dass wir heute einmal feiern können zusammen.
Auch der neue Eigentümer des Konzerns, Bernd Beetz, zeigt sich zufrieden, kündigt aber auch an, dass die neuen Mietverträge allein nicht reichen, um langfristig Sicherheit zu schaffen.
Also wir werden uns sehr, sehr bemühen, die Dinge, die es braucht, um das Konzept Warenhaus, das wir alle lieben, weiterzuführen und mehr mit Inhalt zu füllen und auch erfolgreich zu sein und wirklich eine nachhaltige Zukunft zu sichern.
Ein trauriger Tag ist es hingegen für die rund 1000 Mitarbeitenden in den 10 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof, die nicht gerettet werden können. In Augsburg und Regensburg Neupfarrplatz, in Berlin-Lichtenberg und Berlin-Tempelhof, in Chemnitz, in Wesel und Essen, in Leonberg und in Trier-Fleischstraße. Hier soll es sozialverträgliche Lösungen geben, hatte der Konzern angekündigt mit einer Transfergesellschaft. Insolvenzverwalter Denkhaus betont aber auch, dass das politische Engagement in den einzelnen Bundesländern durchaus den Unterschied gemacht habe.
Frau Giffey hat uns alle zusammen geprügelt und zur Einigung gebracht. Und was man sagen muss, der Vorteil war auch ganz klar, dass wir uns in Präsenz getroffen haben. In anderen Bundesländern hatten wir immer nur in Anführungszeichen Online-Termine. Und hier hat einfach die Kraft des Meetings in Präsenz dazu beigetragen, dass wir alle zusammengerückt sind.
Die so gelobte Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey kündigt derweil an, was aus den beiden leerstehenden Warenhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof in Berlin werden könnte.
Es gibt erste Ideen und Vorstellungen, wie wir diese Standorte auch entwickeln können, wie wir zu neuen Nutzungsmischungen kommen können und wie wir es tatsächlich schaffen, Leerstand zu vermeiden, die Beschäftigten zu unterstützen und auf der anderen Seite eben auch tatsächlich eine gute Zukunft für die Standorte, die in Tempelhof und in Lichtenberg jetzt eben auch vor Zukunftsfragen stehen, auch zu schaffen.
Fragen, mit denen sich ab heute nicht nur Berlin, sondern auch 7 andere Städte in Deutschland beschäftigen müssen.
Und Sebastian Schöbel hatte Informationen dazu. Mannheim vor einer Woche. Rechtspopulistische Islamhasser haben einen Stand aufgebaut. Sie werden von einem Afghanen mit Messer angegriffen. Der Polizist Ruven Lauer schreitet ein. Der Täter sticht zu. Der 29-jährige Beamte wird tödlich verletzt. Die beiden Polizeigewerkschaften hatten jetzt zu einem Trauermarsch in Berlin aufgerufen. Den hat RBB24-Reporterin Lisa Splanemann begleitet.
Polizisten in blauen Uniformen ohne Waffen. Zivilisten teilweise in schwarz gekleidet, Feuerwehrleute waren bei dem Schweigemarsch dabei. Einige hatten Blumen dabei. Die Berliner Polizei geht davon aus, dass rund 3000 Menschen teilgenommen haben. Ein Teilnehmer sagt, er habe beim Schweigemarsch eine breite Zustimmung erlebt.
Die bunte Zusammensetzung, es waren halt auch viele, die gar nicht mehr im aktiven Dienst sind. Die Feuerwehr war da, das Ordnungsamt, die Polizisten, das Technische Hilfswerk. Also es ist eine breite Zustimmung und eine breite Anteilnahme gewesen.
Am Mittag ging es vom Potsdamer Platz Richtung Tiergarten bis hin zur Landesvertretung Baden-Württemberg. Dort fand eine Schweigeminute statt. Die Gewerkschaft der Polizei und die Deutsche Polizeigewerkschaft hatten gemeinsam aufgerufen, eine Woche nach der Messerattacke in Mannheim, um ein klares Zeichen für die Demokratie zu setzen und dem 29-jährigen verstorbenen Polizisten zu gedenken. Bereits am Vormittag um 11.34 Uhr hat es eine Schweigeminute gegeben, etwa vor dem Polizeipräsidium in Tempelhof. Polizeivizepräsident Marco Langner sagt, die Angriffe auf Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und Hilfsdienste hätten in den letzten Jahren zugenommen. Weshalb es wichtig sei, ein Zeichen zu setzen.
Ich glaube, das ist wirklich notwendig, eben auch Farbe zu bekennen und sich an einem solchen Schweigemarsch zu beteiligen.
Der Polizeivizepräsident sagt, man würde jetzt versuchen, die Geschehnisse in das Einsatztraining aufzunehmen, um eine Chance zu haben, in solchen Situationen angemessen zu reagieren.
Lisa Splanemann über den Trauermarsch der Polizei. Aufatmen und Erleichterung im Landkreis Barnim. Es wurden dort nicht versucht, Schulkinder zu entführen. Davor hatte zuvor das staatliche Schulamt Frankfurt-Oder gewarnt. RBB24-Reporter Stefan Kunze erzählt, was da passiert ist.
Am Mittwoch vergangener Woche ging an einer Oberschule in Klosterfelde ein Anruf ein, dass ein Kind den Unterricht vorzeitig verlassen sollte und angeblich von den Eltern abgeholt würde. Verantwortliche der Schule riefen die Eltern zurück. Schnell war klar, dass die Anrufer nicht die Eltern waren. Als Schulverantwortliche zudem vor die Tür traten, um den Sachverhalt zu prüfen, wurde ein weißer Transporter beobachtet, der just in dem Moment wegfuhr. Es folgte die Vermutung einer möglichen Entführung. Das Schulamt Frankfurt, zuständig für alle Landkreise in Ostbrandenburg, wurde eingeschaltet, ebenso die Polizei. Gestern gingen dann an der Oberschule im Wandlitzer Ortsteil Klosterfelde erneut zwei Anrufe ein. Laut Polizei brachten zwei Jugendliche darin ihr Bedauern zum Ausdruck und gaben an, dass ihnen die Tragweite ihres Anrufes, der als Scherz gemeint war, nicht bewusst war. Beide gaben ihre Namen nicht preis. Es soll sich um zwei Schüler einer anderen Schule im Barnim handeln. Ein Polizeisprecher und auch der Wandlitzer Bürgermeister betonten, dass die Schule richtig reagiert hätte mit dem Rückruf bei den Eltern und der Information von Schulamt und Polizei. Der Einfluss von sozialen Medien hat in diesem Fall offenbar das Gefühl einer Bedrohungslage verstärkt. So wurde in einem Schreiben eines Barnimer Gymnasiums an Eltern von angeblichen Vorfällen an zwei benachbarten Oberschulen berichtet. Es sei nicht unüblich, dass in vielen Erzählungen ein weißer Transporter, wie sie Lieferdienste und Handwerksbetriebe häufig nutzen, eine Rolle spiele, hieß es von der Polizei. In dem Klosterfelder Fall sehen die Ermittler keinen Zusammenhang zwischen Anruf und dem Fahrzeug.
Stefan Kurze aus dem Barnim. Bei der Kommunalwahl am Sonntag gibt es in Falkenberg-Elster eine Besonderheit. Mit der Verbandsgemeindewahl können die Wähler bis zu 6 Stimmzettel ausfüllen. Gigantische Stimmzettel. Wie das in der Stadtverwaltung vorbereitet wird, schildert RBB24-Reporter Gianluca Siska.
Bis zum Abend müssen hier tausende bunte Wahlzettel verpackt und in die 63 Wahllokale der Verbandsgemeinde gebracht werden. Eine Mammutaufgabe bei so vielen verschiedenen Wahlzetteln, sagt auch Wahlhelfer Manuel Schmidt.
Es ist immer ein Riesenaufwand, der gemacht wird. Es ist jetzt ganz schön, dass Sie hier sind, auch mal sehen. Das ist meistens so diese Hintergrundarbeit. Es fängt eigentlich damit an, genügend Wahlhelfer für die Wahlen hinzukriegen. Und wie gesagt, der Aufwand ist echt enorm, sämtliches Material zuzuarbeiten. Deswegen ist auch jeder mit involviert.
Die Besonderheit in Falkenberg ist bei dutzenden Wählergruppen und Einzelkandidaten die Größe der Wahlzettel. Allein der orangene Stimmzettel der Verbandsgemeindewahl beinhaltet 106 Kandidaten und ist dementsprechend so groß wie ein Wandposter. Auch Wahlleiterin Katrin Wagenmann braucht einige Sekunden, um diesen Zettel in seiner vollen Pracht zu entfalten.
Der ist 75 cm breit und 45 hoch. Und wir haben noch aufgrund der Größe der Wahl, der Vielzahl der Wahlen, zusätzliche Tischwahlkabinen beschafft, die wir zumindest in den großen Wahllokalen noch zusätzlich zum üblichen aufstellen.
Insgesamt 415 Wahlhelfer werden bei dieser Superwahl in der Verbandsgemeinde eingesetzt.
Gianluca Siska aus Falkenberg.
Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte.
Ein Familienunternehmen über 5 Generationen zu führen, dazu gehört schon eine Menge, die wenigsten schaffen das. Aber nebenbei auch noch ein uraltes Handwerk ins neue Jahrtausend zu führen, das ist nochmal eine Herausforderung obendrauf. In der Werkzeugschleiferei Brucklacher in Reinickendorf, da funktioniert das. Hier existieren Technologien aus verschiedenen Jahrhunderten friedlich und erfolgreich nebeneinander. Mitarbeiter Detlef zum Beispiel ist Spezialist für traditionelle Handschleiferei. Mit jahrelanger Übung und einer sehr speziellen Schärfekontrolle.
Es ist ganz wichtig, dass man das Gefühl kriegt. Und dann außerdem hat man 7 Häute und 6 kann ich mir davon durchschneiden, bevor es blutet. Und dann weiß ich, dass es scharf ist, richtig scharf. Ja, ja. Hier wird die Musik nur mit der Hand gemacht, so mehr oder weniger. Nicht mit CNC-Maschinen so und alles. Oder Roboter, das brauchen wir halt nicht. Wir machen das alles von Hand hier schön. Und das ist gut.
Diese CNC-Maschinen und Roboter, die stehen aber nur ein paar Meter weiter. Es sind die neuesten Maschinen, die momentan auf dem Markt zu finden sind. Und eben weil er immer mit der Zeit geht, führt Chef Ulrich Brucklacher den Familienbetrieb erfolgreich in der 5. Generation.
Ich habe die Ausbildung gemacht im Familienbetrieb und habe schnell gesehen, dass mir eigentlich das Technische mehr liegt. Maschinen, teure Maschinentechnik, affin war ich schon immer. Und da hat sich dann auch hinentwickelt.
Angefangen hat alles, als vor über 160 Jahren der Messerschmied Gustav Brucklacher nach Berlin kam. In der Oranienstraße in Kreuzberg, da haben er und seine Frau ein kleines Imperium aufgebaut. Und danach haben dann immer die Söhne des Hauses die Firma übernommen. Wenn die dann in den Krieg mussten oder früh starben, dann haben die starken Frauen der Familie, die Mütter und die Ehefrauen, das Geschäft erstmal weitergeführt. Seniorchef Gustav Brucklacher wurde so schon früh als Kind in die Pflicht genommen.
Ich war 12, 13 Jahre alt und irgendwie hatte man eine moralische Verpflichtung vielleicht, so will ich das vielleicht mal nennen, zu sagen, naja, du kannst ja jetzt nicht sagen, nee, tschüss, ich gehe und lässt deine Mutter mit diesem ganzen Schlamassel da sitzen. So, ich bin da einfach mit reingewachsen.
Reingewachsen in den Betrieb ist dann auch Gustavs Sohn Ulrich, der jetzt Geschäftsführer ist.
Es wurde immer gesagt, es wurde kein Druck ausgeübt, was natürlich auch nicht ganz stimmt. Die Erwartung war bestimmt da, aber die konnte ich ja erfüllen und damit war es auch okay. Also für mich, ich hab nie Zwang verspürt.
Heute kann das Traditionsunternehmen mit modernster Technik Schneid-, Fräs- und Bohrwerkzeuge mit Toleranzen im tausendstel Millimeterbereich bearbeiten. Nebenan in der Abteilung, in der das uralte Handwerk des Messerschleifens wie vor Jahrhunderten betrieben wird, da können auch private Kunden ihre stumpf gewordenen Messer und Scheren schärfen lassen. Als ein scharfes Team bezeichnen sich die Brucklachers und das scheint zu stimmen.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Wie es unseren Flüssen und Bächen geht, das soll die ARD-Mitmachaktion Unsere Flüsse herausfinden. Deutschlandweit haben Menschen in den vergangenen Wochen Informationen und Daten zu über 1000 Gewässern geliefert. Jetzt sind zwei Wissenschaftlerinnen unterwegs, um 30 besonders interessante Bäche zu untersuchen. RBB24-Reporterin Claudia Stern war mit ihnen in Brandenburg unterwegs.
Mit Gummistiefeln stehen Charlotte Frie und Lisa Volani im knöcheltiefen Wasser. Die Biologinnen von der Uni Essen nehmen mit Hilfe einer kleinen Filterpumpe sogenannte Umwelt-DNA-Proben.
Und das analysieren wir dann im Labor. Und über die Zusammensetzung der Arten, die wir finden, können wir Rückschlüsse darauf ziehen, wie es dem Gewässer geht. Weil es eben verschiedene Arten gibt, wo wir dann sagen können, diese Art lebt zum Beispiel in sehr sauberen Gewässern oder eher in stark belasteten Gewässern. Und über die An- oder Abwesenheit von Arten können wir dann so ein kleines Bild darüber erhalten, wie gesund dieses Gewässer ist.
Dass der Hirtengraben in keinem guten Zustand ist, sehen die Biologinnen auf Anhieb. Der Bach fließt nicht, er müffelt und im Sommer trocknet er regelmäßig komplett aus. Das treibt auch Anwohner Sigmar Friedrich um. Er hat den Hirtengraben bei Hashtag Unsere Flüsse gemeldet.
Also früher war es so, die alten Leute erzählen, dass sie in der Nute angeln waren und dass hier die Fische bis hier reingegangen sind und dass hier im Hirtengraben Forellen waren sogar. Und das war ein fließendes Gewässer. Und es wurde immer weniger und jetzt haben wir eben den Zustand, dass es so eine kleine Pfütze bloß ist. Ne?
Schuld an der Misere ist das Klärwerk Stahnsdorf, sagt Friedrich. Durch die Trinkwasserentnahme sinke der Grundwasserspiegel immer weiter ab. Von der ARD-Mitmachaktion erwartet er sich Aufwind für eine Renaturierung des Hirtengrabens. Und die Chance ist durchaus da, sagt Biologin Charlotte Frie.
Mit diesen Ergebnissen kann man dann natürlich irgendwie mit den Behörden ins Gespräch gehen und sagen, ein Gewässer dieses Gewässertypes sollte die und die Arten eigentlich beheimaten, die und die Biodiversität sollte da eigentlich drin vorkommen und dass da vielleicht dann auch Maßnahmen ergriffen werden, um das dann auch zu erfüllen.
Wertvoll ist das Forschungsprojekt mit Bürgerbeteiligung übrigens auch für die Wissenschaft, deshalb gerne noch mitmachen.
Informationen von Claudia Stern waren das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Und wenn Sie diese Sendung abonnieren wollen, können Sie das gerne tun. Gibt es nämlich auch als Podcast in der ARD Audiothek und auf inforadio.de.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD-Audiothek.